Das heutige Wort steht im 2. Buch Samuel, Kapitel 6, Vers 1 bis 10. Wir möchten nun gemeinsam das Wort lesen. David rief die Elite der wehrfähigen jungen Männer Israels zusammen, etwa 30.000 Mann, und zog mit ihnen nach Baala im Gebiet des Stammes Juda. Von dort wollte er die Lade Gottes nach Jerusalem holen, die Bundeslade, die dem Herrn, dem Herrscher der Welt, geweiht ist, der über den Cheruben thront. Sie luden die Lade Gottes auf einem Wagen, der neu und noch völlig unbenutzt war. So brachten sie die Lade aus dem Haus Abinadabs fort, das auf der Anhöhe steht. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen mit der Lade Gottes, wobei Achjo vor der Lade herging. David und die Männer Israels spielten zur Ehre des Herrn auf Schlaghölzern, Zittern und Harfen, auf Handpauken, Schellen und Zimbeln. Als sie zum Dreschplatz Nachons kamen, drohten die vorgespannten Rinder, den Wagen umzuwerfen. Usa griff nach der Lade, um sie festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte. Er starb an Ort und Stelle neben der Lade. David war wütend, weil der Herr ihn so aus dem Leben gerissen hatte. Darum nannte er den Platz Perez Usa, Usa Riss, und so heißt er bis heute. David bekam aufgrund dieses Vorfalls Angst vor dem Herrn. Es ist ein vermessener Gedanke, die Lade des Herrn zu mir zu holen, sagte er sich und gab den Plan auf, sie zu sich in die Davidsstadt zu bringen. Er leitete sie stattdessen um in das Haus Obed-Edoms, der aus Gad stammte. Amen. Der Herr möchte uns nun durch das heutige Wort seine Gnade schenken. Im 2. Buch von Samuel, Kapitel 6, geht es darum, wie David die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte. Nachdem der König Saulus gestorben war, war das Volk Israel in Nord und Süd unterteilt. Und es waren zwei Könige, die herrschten. Einmal im Süden, wo David regierte, und im Norden der Sohn Sauls, Ish-Boschet, der dort regierte. Und in einer solchen Zeit des Chaoses war es David, der versucht hat, als König über ganz Israel zu herrschen. Er wurde letztendlich ein einziger König. Und er sah es als seine Aufgabe, das geteilte Israel nun wieder zu vereinen, als ein Ganzes. Und deswegen hat er versucht, in der Mitte der Region, in Jerusalem, eine Hauptstadt zu errichten. Nicht im Norden und nicht zu weit im Süden. Daher wollte er die Bundeslade dorthin bringen. Aber warum wollte er genau die Bundeslade Gottes nach Jerusalem bringen? Was war der Grund? Egal welche Regierung die Gewalt hatte, wenn eine Regierung bestand, war Tradition und wie man das legitimiert sehr wichtig. Denn das Volk Israel, welches eine lange Tradition hatte, dessen Tradition war es, dass Gott das Volk regiert. Gott regiert Israel. Aber wo ist Gott zu finden? Gottes Anwesenheit war eigentlich immer in der Bundeslade zu finden. Das war eine heilige Symbolität, die dort vorherrschte. Und das war der Grund, warum David die Bundeslade nach Jerusalem bringen wollte. Denn dort sollte der Ort sein, wo Gott regiert. Und wenn es allein David ist, der hier in Jerusalem Gottes Herrschaft aufrichten kann, dann kann er auch anerkannt werden als ein Mensch Gottes. Und das war der Grund, warum die Bundeslade als eine Art Legitimierung für die jetzige Regierung hier eine so große Wichtigkeit hatte. Und es war das Volk Israels, welches immer zu Festtagen das heilige Zelt aufsuchte, wo die Bundeslade zu finden war. Und dort, wo die Bundeslade war, hier sollte sie nach Jerusalem gebracht werden. Dort gingen auch alle Israeliten hin, um zu pilgern, um dort Gottesdienst darzubringen. Und David dachte, dass so seine Herrschaft sich erleichtern würde. Jedes Jahr, zu jedem Festtag, konnte er dort durch den Gottesdienst das Volk zu einem vereinen. Er dachte, so würde eine Wiedervereinigung stattfinden. Und aus solch politischen Gründen wollte David die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Die Bundeslade hinzubringen, war für David eine sehr wichtige Aufgabe. Und für diese Aufgabe hat er daraus ein großes Landesereignis gemacht. Im Vers 1 steht geschrieben, dass für dieses Ereignis 30.000 Soldaten eingebunden wurden. Und nicht nur das, im Vers 5 steht, dass alle Musiker eingeladen wurden, alle großen Familien, damit die an diesem Landesereignis teilnehmen. David sah also in diesem Ereignis ein sehr wichtiges Symbol. Aber genau zu diesem Ereignis ist etwas sehr Schlimmes geschehen, ein Unfall. Im Vers 2 steht geschrieben, dass es zu der Zeit die Bundeslade in Bala Juda in einem Ort namens Kiriat Jearim zu finden war, im Haus von Abinadab. Und David hat daher so viele Soldaten dorthin geführt. Und es waren die zwei Söhne von Abinadab, Usa und Achjo, die hier die Bundeslade aus dem Haus herausgebracht haben, auf einen Wagen gebracht haben und von dort sollte die Bundeslade nach Jerusalem gebracht werden. Achjo war vor der Bundeslade hervorgegangen und Usa war hinter der Bundeslade, hinter dem Wagen. Und es schien, als ob das Landesereignis gut vorankam. Aber in Nachon, einem kleinen Ort, fingen die Rinder an, die Bundeslade umzuwerfen. Und die Bundeslade schien herunterzufallen. Es war Usa, der dann hier seine Hand ausgestreckt hat, um die Bundeslade festzuhalten. Und in genau diesem Moment strafte Gott ihn und Usa verstarb, wurde getötet. Im Vers 7 steht geschrieben, wie dieser Tod aussah. Im Wort steht, da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte. Er starb an Ort und Stelle neben der Lade. Gott wurde zornig auf Usa und hat ihn hier getötet, steht im Wort geschrieben. Und weiter steht geschrieben, dass David, der dies sah, wütend wurde. Und daher hat er diesen Ort genannt Perez Usa. Perez Usa, der Ort, an dem Gott Usa getötet hat. Für David war das eine sehr große Gefahr. Er wollte eigentlich seine Regierung legitimieren. Und er wollte eigentlich das Volk Israel vereinen. Und dafür war das Landesereignis, die Bundeslade, so wichtig. Aber dabei ist ein Mensch gestorben. Für ihn war das ein großes Scheitern. Und genau in hier diesem Moment möchten wir uns daher folgende Frage stellen. Warum hat Gott hier an Ort und Stelle Usa getötet? Im zweiten Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6 steht folgendes Wort geschrieben. Ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Im Wort steht geschrieben, dass Gott voller Erbarmen ist, voller Liebe ist, Geduld hat, Güte hat und gnadenvoll ist. Aber wie kann es dieser Gott sein? Und warum hat Gott Usa hier an diesem Ort getötet, an Ort und Stelle? Warum? Die Bibel nennt uns hier nicht einen sehr exakten, genauen Grund. Aber wenn wir diesen Sachverhalt hier im Kontext etwas genauer betrachten, sehen wir, warum Gott Usa hier getötet hat. Zunächst, dieses Ereignis ist geschehen, als die Bundeslade transportiert wurde. In unserem heutigen Wortschatz geschrieben, dass die Bundeslade auf einem Wagen transportiert wurde. Aber so darf man die Bundeslade eigentlich nicht transportieren. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 14 bis 15 steht geschrieben, die Stangen sollen durch die Ringe an den Seiten der Lade gesteckt werden, damit man die Lade tragen kann. Die Stangen müssen in den Ringen bleiben und dürfen nicht entfernt werden. Das heißt, dass wenn man die Bundeslade woanders hinbringen wollte, Stangen durch diese Ringe durchgebracht werden mussten und Menschen danach diese Stangen tragen sollten. Aber Usa und Achjo, die Söhne von Abinadab, sie haben sie auf einen Wagen gebracht und wollten sie dann weiter transportieren. Aber warum? Es gab eine Zeit, in der die Bundeslade Gottes von den Philistern gestohlen wurde. Sie war in den Händen der Philister. Und es war diese Bundeslade, die in der Zeit bei den Philistern immer wieder dazu führte, dass die Philister von Plagen aufgesucht wurden. Das Götzenanbild von Dagon brach zusammen. Oder es kam eine Plage von Krankheiten auf die Philister zu. So viel Unglück kam über die Philister, dass die Philister entschieden, sich von der Bundeslade Gottes zu trennen, dass sie diese Bundeslade den Israeliten zurückgeben. Denn sie dachten, erst dann würde diese Plagenzeit von ihnen gehen. Das war ihre Entscheidung. Aber sie überlegten sich, wie sie die Bundeslade wieder zurücktransportieren könnten. Denn für die Philister, die das Wort Gottes, die Bibel, nicht kannten, sie wussten nicht, wie sie die Bundeslade transportieren sollen. Und deswegen haben die Hohepriester und Wahrsager der Philister mit ihnen überlegt, wie sie die Bundeslade an einen anderen Ort der Israeliten bringen können. So nahmen sie einen Wagen, der von Rindern gezogen wurde, und einfach die Rinder wurden nach Israel geführt. Und so haben die Philister die Bundeslade auf einem Wagen, gezogen von Rindern, nach Israel zurückgeführt. Und in dieser Zeit, die Israeliten, die das gesehen haben, genauso wollten sie das auch transportieren. Und was zeigt uns das, liebe Gemeinde? Usa hat mehrere Jahre lang in seiner Wohnung, in seinem Haus, Gottes Bundeslade gehabt. Aber es war diese Bundeslade, über die er nichts wusste. Er wusste nichts von Gottes Wort über die Bundeslade. Und daher wussten Usa und auch Achjo nicht, wie die Bundeslade getragen werden sollte. Das zeigt uns Folgendes. Sie wussten zwar, dass sie die Bundeslade bei sich haben sollten, aber dass die Bundeslade das ist, wo Gottes Anwesenheit symbolisiert wird, daran hatten sie keinerlei Interesse. Der Ort Kiriat Jearim ist ein Ort ca. 16 Kilometer entfernt von Jerusalem. Es ist eine weite Entfernung. Und zu dieser Zeit, die Bundeslade auf einem Wagen zu haben und diesen Weg zu gehen, gezogen von Rindern, ist natürlich bequem. Und daher haben sie einfach die Möglichkeit und Methode genommen, die die Philister dargebracht hatten. Und die Bibel sagt diesbezüglich Folgendes. Von dort wollte er die Lade Gottes nach Jerusalem holen, die Bundeslade, die dem Herrn, dem Herrscher der Welt geweiht ist, der über den Cheruben thront. Es ist eigentlich diese Bundeslade, auf dem Gott thront. Es ist eigentlich der Thron Gottes. Aber es war dieser Thron Gottes, der hier wie eine Art Last auf einem Wagen von Rindern gezogen wurde. Sie wussten nicht, dass hier durch die Bundeslade die Anwesenheit Gottes da gebracht werden sollte. Sie haben das nicht erlebt, ihnen war das nicht bewusst. Und sie hatten zwar die Bundeslade bei sich zu Hause, aber sie wussten nicht, dass an dem Ort Gottes Anwesenheit ist. Ihr Glaube war einfach nur der Glaube bezüglich dieser Bundeslade selbst, ein sehr unpersönlicher Glaube, nicht der Glaube an Gott. Hier möchte ich ein anderes Beispiel anführen. Im ersten Buch von Samuel, Kapitel 4, steht geschrieben, wie der Krieg zwischen Israel und den Philistern begann. Und das Volk Israel war im Nachteil, verlor den Kampf. Und es waren die Söhne des Hohepriesters namens Hophni und Phinehas, die die Bundeslade dann zu diesem Kriegsort bringen wollten. Warum wollten sie die Bundeslade mitbringen? Sie wussten, dass als das Volk Israel mit seinen Vorfahren nach Kanaan kam, es die Bundeslade war, die so viel Wunder vollbracht hat. Als sie den Fluss Jordan durchquert sind, haben sie die Bundeslade vor sich getragen und dadurch hat sich der Fluss geteilt und das Volk konnte auf trockenem Weg durch den Fluss. Es war ein Wunder, ein Zeichen. Oder aber als sie in Jericho ankamen und dort die Bundeslade um diese Stadt geführt haben, ist die Stadtmauer von alleine zusammengebrochen. Und sie dachten sich, wenn sie die Bundeslade mit sich bringen würden, würden sie den Krieg gegen die Philister gewinnen. Anders gesagt war die Bundeslade für sie eine Art Talisman, mehr nicht. Aber liebe Gemeinde, was sagt Gott bezüglich Hophni und Phinehas, die Hohepriester? Er sagte Folgendes im 1. Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 30. Wer mich ehrt, den ehre ich auch. Aber wer mich verachtet, den gebe ich der Verachtung preis, das sage ich der Herr, der Gott Israels. Hophni und Phinehas haben Gott kein Opfer dargebracht. Sie haben Gott verachtet. Für sie hatten sie im Herzen nicht den Dienst für Gott. Und dennoch wollten sie die Bundeslade zu diesem Kriegsort bringen, weil sie dachten, sie würden gewinnen. Sie waren allein auf den Sieg aus. Sie hatten in der Bundeslade allein eine Art Talisman gesehen, eine Art Zeichen, ein Wunder. Ihr persönlicher Glaube lag nicht in Gott oder der Anwesenheit Gottes in der Bundeslade. Das hatten sie verachtet. Ihr Glaube war einfach nur ein sehr unpersönlicher Glaube, ein Glaube nur an das Materielle. Wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir ganz oft, wie solch ein unpersönlicher Glaube auftritt. Zu Zeiten von Jeremia zum Beispiel waren es die Juden, die, weil der Tempel in Jerusalem war, sich dachten, Jerusalem wird nie von Babylon eingenommen werden können. Sie dachten, auch wenn wir nicht auf das Wort Gottes hören, der Tempel hat eine Art eigene Kraft, eigenen Effekt. In der Apostelgeschichte Kapitel 8 steht dann geschrieben, dass es Zauberer waren, die sahen, wie Petrus und Johannes vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und sie sagten zu Petrus und Johannes, gibt uns diesen Heiligen Geist, damit auch ich dann auf andere Hand erlegen kann und Zeichen vollbringen kann. Sie sahen darin eine Art Zauber. Sie glaubten zwar nicht an Gott, aber sie sahen den Heiligen Geist, der Wunder verbracht hatte, und sie wollten diese Wunder vollbringen. Sie wollten die Wunder allein. Es war ein unpersönlicher Glaube, der nur an das Materielle, an Zeichen gebunden war. Und genau in solchen Momenten müssen wir eigentlich auf unseren jetzigen Glauben blicken. Wie sieht der Glaube heutzutage aus? Und wie glauben wir selbst? Denken wir nicht manchmal auch, die Bundeslade ist eine Art heiliges Symbol, welches wir zu Hause haben möchten, aber sehen gar nicht, dass eigentlich die Bundeslade dafür steht, dass Gott anwesend ist, so wie Usa. Vielleicht ist für uns auch heute noch Glaube nur eine Art Mittel zum Zweck, der uns Segen schenkt, eine Art Heilmittel für unsere Probleme. Das möchten wir uns selbst auch fragen. Denn Gott wünscht sich von uns, dass unser Glaube allein in Gott liegt, dass es ein persönlicher Glaube zu Gott ist. Und deswegen sagt Gott auch diese Bundeslade, die seine Herrlichkeit aufzeigt, ist daher so wichtig, dass in dieser Bundeslade Gottes Anwesenheit ist, der Ort, wo Gott sich mit den Menschen trifft, und nicht nur das. Menschen, die schwere Zeiten durchleben, die dem Tod bevorstehen, die Jesus geschenkt bekommen haben, der als Mensch für uns in diese Welt gekommen ist und sich aufgegeben hat. Es ist der Ort, an dem Gott sich mit uns Menschen trifft. Jesus selbst hat hier uns aufgesucht, und so viele Gemeinden und Kirchen, die kritisiert wurden, die so schwach waren, er hat gesagt, dass das sein Leib ist. Diese Gemeinden, diese Kirchen. Und dass es in diesen Kirchen er sich die Zeit nimmt, seine Menschen zu treffen. Es gibt Gemeinden, die klein sind, die klein scheinen. Aber es ist egal, wie groß eine Gemeinde ist oder wie eine Gemeinde aussieht. Es ist der Leib Jesu, an dem Gott sich mit uns Menschen trifft. Vor allem in unserem Leben. Fragen wir uns manchmal, haben wir einen persönlichen Glauben zu Gott? Gott selbst wünscht sich das von uns. Er wünscht sich so sehr von uns, dass wir ihn persönlich treffen. Aber wir, die wir oft unsere Zeit verschwenden, wir, die wir oft Gott verachten, Gott nicht als wichtig ansehen und alltägliche Sachen viel wichtiger ansehen. Wir vergessen oft, Gott zu treffen im Alltag. Wir vergessen oft, dass im Glauben wir eigentlich Gott dienen sollen. Aber Gott wünscht sich das von uns. Das Ereignis von Perez Usa. Es war ein Dienst eigentlich für Gott. Gottes Bundeslade sollte transportiert werden. Aber anstatt sich zu fragen, was Gott sich eigentlich wünscht, folgten sie nur ihrem eigenen Willen. Es ist wie bei uns, wir glauben schon sehr lange. Oft, viele von uns sind Menschen, die schon lange glauben, aber es ist nur eine Glaubenshülle. Es ist kein Kern im Glauben. Wir kennen Gott manchmal gar nicht. Und genauso haben wir diese Bundeslade bei uns. Auch wir haben schon über 10 Jahre vielleicht auf solch eine Bundeslade aufgepasst, aber die Zeit verschwendet. Genau wie bei Perez Usa, weil wir gar nicht wissen, worauf wir achten. Was Gott sich im Glauben von uns wünscht, ist, dass wir ihn persönlich treffen, eine Gemeinschaft mit ihm haben, im Bund stehen. Und wir möchten uns hier als Zweites Folgendes überlegen. Warum hat Gott denn dann gleich Usa getötet? Im Vers 8 steht geschrieben, da wurde der Herr zornig auf Usa und tötete ihn, weil er so gedankenlos gehandelt hatte. Er starb an Ort und Stelle neben der Lade. So ganz plötzlich an Ort und Stelle wurde er bestraft. Usa wurde bestraft. Das bedeutet eigentlich, dass Usa etwas falsch gemacht hat. Aber was war das, was er falsch gemacht hatte? Im 4. Buch Mose Kapitel 4, Vers 15 steht, Erst wenn Aaron und seine Söhne alle heiligen Geräte eingehüllt haben, dürfen die Leviten der Sippe Kehat eintreten und alles wegtragen. Wenn sie die unverhüllten heiligen Geräte berühren würden, müssten sie sterben. Hier steht geschrieben, heilige Geräte wurden eingehüllt und durften nicht berührt werden. Diese heiligen Geräte, wenn man sie berührte, musste man sterben. Und das heutige Wort zeigt uns, dass Usa hier, weil es so plötzlich geschah und die Bundeslade zu runterfallen würde, er sie berührt hat, festhalten wollte. Aber liebe Gemeinde, das an sich, diese Tatsache, ist das Grund genug, um zu sterben? Wenn wir an diesem Ort gewesen wären und wir sehen, wie die Bundeslade runterfällt, würden wir dann nicht auch vielleicht genauso reagieren? Hätten wir einfach nur zugesehen, wie die Bundeslade runterfällt und kaputt geht? Was die Bibel uns hier zeigt, was das Problem ist, ist, dass Usa, nicht nur, dass Usa einfach mit der Hand die Bundeslade berühren wollte, sondern es geht um das Verhalten von Usa generell. Der Fokus liegt auf seinem Verhalten, denn Usa hatte keinerlei Furcht, Anerkennung vor der Bundeslade. Gedankenlos, ganz ohne zu überlegen, hat er seine Hand an die Bundeslade gelegt. Warum hat er sich nicht gefürchtet? Weil es Usa war, der jahrelang in seinem Haus diese Bundeslade hatte, weil sein Vater Abinadab darauf aufpassen sollte. Und er wusste, wie man diese Bundeslade sah. Er hatte sie so oft gesehen, gelagert. Für Usa selbst war das, die Bundeslade nur eine Sache, etwas Materielles, nicht die Anwesenheit Gottes. Er hatte sich an die Bundeslade gewöhnt. Er wusste, er kümmert sich darum. Und bei David war es nicht anders. Denn hier steht geschrieben, dass David wütend wurde, weil Gott Usa so plötzlich getötet hat. Und liebe Gemeinde, wir fragen uns, auf wen war David hier wütend? Viele Theologen sind sich sicher, David war sauer auf Gott. Aber warum war er hier wütend auf Gott? Es war David, der hier eigentlich die Bundeslade transportieren wollte und das Volk Israel eigentlich vereinen wollte. Er wollte Tradition in seiner Regierung aufbauen. Er hatte ein ganz klares Ziel. Aber es war Gott, der ihm hier nicht half. David war sauer, weil er keine Hilfe von Gott erhalten hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hat David einen ganz anderen Gott erlebt. Es war der Gott, der ihn erlöst hat, der ihm geholfen hat, der ihn geführt hat, der ihn geschützt hat, der immer nett zu ihm war. Aber hier sah er, wie Gott, dieser gleiche Gott, Usa getötet hat. Und David dachte eigentlich, er könnte Gott kontrollieren, aber so war es nicht. Das erkannte er hier. Hier in Peres Usa, zu diesem Ereignis, sah David ganz eindeutig, dass sein Glaube nicht richtig war, falsch fokussiert war. Und im Vers 9 steht geschrieben, David bekam aufgrund dieses Vorfalls Angst vor dem Herrn. David erkannte, dass nicht er derjenige war, der Gott verwalten kann, dass er Gott nicht vollkommen erfasst hatte und nicht vollkommen gesehen hat, dass er vor ihm Respekt, Hochachtung und Furcht haben sollte. Und daraufhin hat sich Davids Verhalten vollkommen geändert. Wie? Er folgte ohne Hinterfragen allein Gottes Willen. Hier sah er, wie die Bundeslade eigentlich hätte transportiert werden sollen. Er sah, dass er vor Gott etwas falsch gemacht hatte. Und er tat Buße, kehrte zu Gott zurück und pries den Herrn. Aber auch wenn andere Menschen das sahen und sich wunderten, für ihn war es ein Dank, weil er hier gesehen hat, wie Gott eigentlich über ihn verwaltet. Menschen, auch wir selbst, neigen dazu, dass wir, wenn es uns im Glauben gut geht, wir denken, wir können über Gott verwalten. So steht auch ein Beispiel dazu geschrieben im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Jesus fragte seine Jünger, wer glaubt ihr, wer ich bin? Und darauf antwortete Simon Petrus, Herr, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nachdem Jesus diese großartige Antwort hörte, lobte Jesus Petrus und sagte, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Und daraufhin sagte er, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du hier auf der Erde für verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Und was du hier für nicht verbindlich erklären wirst, das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein. Was Jesus hier Petrus sagt, ist, dass er ihm den Schlüssel zur Welt Gottes gibt. Und Petrus, der das gehört hat, wahrscheinlich wird er sich hier anerkannt gefühlt haben. Mein Glaube wird hier anerkannt von Jesus, von Gott. Und er wird sich gefreut haben. Aber genau nach diesem Bekenntnis kam es zu einem Problem. Denn Jesus erzählte seinen Jüngern endlich, was Gottes Offenbarung ist, wer er ist und was er für Gott machen soll. Er sah, dass er für die Menschen am Kreuz sterben soll. Und er erzählte seinen Jüngern, was geschehen wird. Dass er nach Jerusalem gehen wird, dass er dort von den Hohepriestern und von den Ältesten im Gemeinderat festgenommen wird und getötet wird. Und dass er dann nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Er erzählte dies seinen Jüngern. Aber Petrus, der dies von Jesus hörte, hielt Jesus fest und er ermahnte ihn. Er hat ihn ermahnt, steht hier geschrieben. Im Wort steht, da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und sagte, das möge Gott verhüten, Herr. Nie darf dir so etwas zustoßen. Und was sagt Petrus hier? Petrus dachte, dass er selbst über Jesus verwalten kann, über den Willen Gottes. Nach seinem Willen. Jesus, der hier der Sohn Gottes ist, anstatt dass er den Sohn Gottes wie Sohn Gottes leben lässt, dachte sich Petrus, nein, meiner Meinung nach kann der Sohn Gottes nicht so behandelt werden. Und Jesus, der dies hörte, sagte, Satan, geh von mir. Menschen, ob wir glauben oder nicht, wir denken immer, unser Glaube ist groß und wir glauben genug an Gott und wir können Gott verwalten und kontrollieren. Aber so ist es nicht. In dem Buch eines Pastors habe ich folgendes Wort gelesen. Er fragt hier, was ist die Geistigkeit des christlich-evangelischen Glaubens? Es bedeutet, sich an Gott anzupassen. Sich im Willen Gottes anzupassen. Denn heutzutage ist es so, dass in vielen Kirchen, in Gemeinden, Menschen dazu neigen, sich Gott anzueignen. Dass Menschen denken, Gott, mach für uns das. Herr, erhöre unsere Gebete und tu das bitte. Dann können wir zu deiner Herrlichkeit sein. Dann werden wir dir dienen. Man selbst, der Mensch selbst, hat bereits ein Ziel und gibt dieses Ziel an Gott weiter. Das musst du für uns tun, Gott. Das wünschen wir uns von dir. Und während ich dies las, hatte ich so viele Gedanken. Und ich fragte mich, Geistigkeit im christlich-evangelischen Glauben, sich an Gott anzupassen? Wie sah wohl mein Gebet aus? Wie bete ich wohl zu Gott? Warum sind die Gebete, die ich Gott darbringe, oft solche Gebete, wo ich Gott an mir anpassen möchte? Und ich fragte mich, ob es nur mir so geht. Ich denke, viele Menschen, die im Glauben sind, denken, dass ihr Glaube groß ist. Und dass wir als Menschen, die glauben, oft dazu neigen, so zu Gott zu beten. Und die Bibel sagt uns daher heute ganz eindeutig, denkt an Perez Usa. Denkt daran, wie Usa dachte, dass er über Gott verwalten kann und was Gott darauf tat. Es sind nicht wir Menschen, die glauben, die die Bundeslade hüten, die über Gott verwalten, die Gott um etwas bitten oder befehlen. Anders gesagt, was uns die Bibel sagt, ist wahrer Glaube. Das bedeutet, dass wir Gott folgen, seinem Wort folgen, seinem Willen folgen. Nicht, dass wir einen Rahmen haben und Gott in diesen Rahmen reinpressen, sondern umgekehrt, dass wir uns unter Gottes Herrschaft stellen. Philister, Pharisäer, sie selbst haben versucht, eine Art Glaubensrahmen zu bilden und Gott dort hineinzustecken. Und weil das nicht geschah, töteten sie Jesus. Sie sahen in Jesus eine Sekte. Und so neigen auch wir Menschen, die wir glauben, dazu. Und David neigte ebenfalls dazu, sah aber nach diesem Ereignis und Vorfall in Perez Usa, dass er bekannte, ich bin so fehlerhaft und eigentlich ist es Gott, der mein Hirte ist, der mich leitet, denn ich bin so klein und nichtig und stehe eigentlich hier ohne alles vor Gott. Er sah, dass Freude nur von Gott kommt und erst dann kommt, wenn er Gott folgt. Gott zu folgen im Glauben ist das Wichtige. Ich möchte nun das heutige Wort nochmal zusammenfassen. David hat versucht, während er seine Regierung aufbaute, eine neue Art Staatsverwaltung aufzubauen. Es war für ihn ein großes Projekt, aber es kam zu dem Vorfall in Perez Usa. Und dieser Vorfall, dieses Ereignis, war in der Herrschaft von David eine große Gefahr. Aber es war dieser Vorfall, der David im Glauben wieder aufrechtgestellt hat. So steht daher im Wort geschrieben, dass David mit Gott einen Bund eingegangen ist. Und Gott hat David gesegnet, weil er zurückkehrte im Glauben. Und auch bei uns ist es so, in unserer heutigen Zeit für Gläubige ist es so schwer. Den Glauben zu halten ist schwer, Gott im Glauben zu folgen ist schwer. Und viele Menschen fragen, was ist überhaupt christlich-evangelischer Glaube? Und durch solche schwere Zeiten möchten auch wir auf uns zurückblicken, möchten vor Gott stehen und uns selbst reflektieren. Aber wie können wir denn wirklich vor Gott aufrichtig stehen im Glauben? Die Bibel sagt uns heute, im alltäglichen Leben mit Gott zu leben und Gott zu folgen. Das ist das, was Gott sich von uns wünscht. Im zweiten Buch von Samuel, Kapitel 6, steht diesbezüglich geschrieben, dass es drei verschiedene Formen gibt, wie man glaubt. Die erste Form, das ist Usa selbst. Usa hat eine lange Zeit auf die Bundeslade Gottes aufgepasst. Er hatte Gott eigentlich nah bei sich, aber er wusste es nicht. Er hat Gott nicht ein einziges Mal getroffen. Wir würden heute sagen, es ist jemand, der zwar lange in die Kirche geht, aber im Glauben keinen Grund hat, kein Wesen hat, der gar nicht weiß, was Glaube bedeutet und deswegen versucht, seinen Willen auf Gott anzuwenden. Der versucht, Gott als eine Art Werkzeug zu nutzen und der daraufhin von Gott bestraft wird. Und die zweite Form des Glaubens ist Michael. In unserem heutigen Wort wird Michael erst später erwähnt. Und Michael ist die Tochter Sauls und von klein auf wurde sie in der Religion im Königspalast erzogen. Sie war wahrscheinlich eine Gläubige, die wusste, was Glaube bedeutet, was Wort ist. Aber ihr Glaube selbst war nur ein Glaube, der für andere Menschen sichtbar sein sollte, nicht ihr eigener Glaube. Und daher neigte sie dazu, nicht sich wirklich zu freuen für Gott oder auch nicht David, der hier Gott gepriesen hat, gelobt hat. Sie sagte eher, warum verhältst du dich so, David? Die Menschen sehen dich als König. Wie werden sie dich ansehen, wenn du die ganze Zeit tanzt und preist? Wie kannst du dich so verhalten? Für Michael war Glaube etwas Äußerliches. Das Ansehen vor den Menschen. Sie wollte einfach nur Prestige im Glauben haben. Das war ihr eigener Glaube. Aber auch dieser Glaube wurde von Gott verworfen. Und als dritte Gläubige haben wir hier David. David hat diesen Vorfall von Peres Usa selbst am eigenen Leib erfahren. Und er hatte wieder Furcht vor Gott. Er sah, dass er vor Gott nichts ist und dass er sich Gott anpassen sollte, Gott folgen sollte. Dass Gott sein Hirte ist und er das Schaf, welches ihm folgt. Und dass im alltäglichen Leben er Gott mit Gott in einem Bund sein sollte und ihm folgen sollte, seinem Wort. Aber liebe Gemeinde, die Bibel sagt uns heute, wahrer Glaube, echter Glaube, das ist David. Und wir fragen uns selbst, welcher Form von Glaube von den dreien gehören wir wohl an? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allen dreien. Aber was wir eigentlich verfolgen sollten als Glaubensziel ist es, wie David zu glauben. Denn wir alle haben es im Leben schwer. Gerade jetzt in Korea haben es Gemeinden und Kirchen so schwer. Menschen fragen, woran glaubt ihr eigentlich? Warum glaubt ihr eigentlich? Und was ist wahrer Glaube? Wir befinden uns in einer sehr schweren Zeit. Aber David hat durch den Vorfall in Peres Usa gelernt, dass er eine andere Glaubensrichtung gehen muss. Einen Weg, in dem wir Gott allein folgen, seinem Wort folgen. Und liebe Gemeinde, wir möchten genauso uns dazu jetzt entscheiden, dass wir auf den wahren Weg gehen. Den Weg, den Gott sich von uns wünscht, nämlich den Weg zu ihm. Den Weg, auf dem wir ihm folgen, seinem Wort folgen. Das wünsche ich mir für uns alle. Wir möchten nun gemeinsam den Herrn preisen.